Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the 3 points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Forestieri. Here's Hulk! Delay!
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Ich bin Leon Kaminski.
Und ich bin Robin Held.
Und es ist eine weitere Woche ins Land gezogen und was für ein Premier League Spieltag. Wir haben eine historische Serie gesehen, die jetzt zu Ende gegangen ist. Arsenal hat gerade massive Schwierigkeiten. Von all dem profitiert gerade der FC Liverpool. Außerdem sprechen wir noch über Nottingham Forest, die auf Champions League Kurs sind. Und wir sprechen über einen ganz, ganz großen Verlust bei den Gunners und vielleicht noch über einige Dinge, die darüber hinausgehen. Also es ist eine pickepackevolle Sendung und wir starten sofort rein, ganz oben in der Tabelle, nämlich beim Titelrennen. Das war ja eigentlich immer so ein Dreikampf, haben die meisten jetzt in den letzten Wochen gesagt. Aber eine Mannschaft schwächelt gerade massiv und kommt aus dem Tritt. Das ist der FC Arsenal, die hier kein leichtes Auswärtsspiel hatten bei Eddie Howe und Newcastle.
Genau, das große Sorgenkind der Stunde ist Arsenal. Wie du schon gesagt hast, es gibt zwei Themen, die wir heute mit euch besprechen wollen. Das eine ist dieser aktuelle Spieltag, das Spiel gegen Newcastle. Und das andere ist auf struktureller Ebene, da geht es um den Sportdirektor, aber alles der Reihe nach. Lass uns anfangen mit dem Spiel. Es war auch der Auftakt zu diesem Spieltag, also der erste vermeintliche Meisterschaftskandidat war eben mit Arsenal im Einsatz. Auswärts hatten fast volle Kapelle, vorne mit Havertz, Martinelli, Trossard, Saka, Rice auf der 6, hinten Saliba, Gabriel, also keine großen Personalsorgen. Das Spiel machte allerdings schon Sorgen, weil Newcastle insgesamt richtig gut reinkam, gehen früh in Führung. Nach einer Traumflanke von Gordon und einem perfekten Kopfball von Isak steht es relativ früh im Spiel 1-0. Und dann hält Newcastle einfach die Intensität richtig hoch und zeigt, dass auswärts bei Newcastle spielen wieder überhaupt keinen Spaß macht.
Ja, also die Atmosphäre war wieder mal brillant in Newcastle, wie sie ja häufig ist, wenn die Mannschaft so gut spielt. Und sie kommen ja auch aus einer guten Woche, haben Chelsea im Ligapokal rausgeworfen und jetzt hier gehen sie direkt ganz früh in Führung. Und die Flanke, ich denke, die muss man nochmal ganz kurz hervorheben. Ich habe lange nicht mehr so eine perfekte Flanke gesehen wie hier von Gordon. Wahnsinn. Also er hat die, glaube ich, mit extrem viel Effet gespielt. Die hatte auch so eine ganz komische Flugbahn und dann setzt Isak den Kopfball natürlich auch super. Das kann er einfach wie vielleicht kein anderer in der Premier League, aber einfach ein wunderschönes Tor. Arsenal danach relativ ratlos, offensiv vor allem, werden nur ganz selten zwingend. Mal Saka mit einer guten Flanke, mal ein Versuch, der dann irgendwie geblockt wird. Aber sie kamen nicht richtig durch und das war schon ein offensiver Offenbarungseid von Arsenal.
Am Ende sind es 64% Ballbesitz, 21 Flanken und nur 10 Abschlüsse, wovon kein einziger den Weg ins Tor findet. Also ich glaube, die Probleme sind da im letzten Drittel allein an diesen Zahlen schon ganz gut abzulesen. Declan Rice hatte noch zwei ganz gute Möglichkeiten, wo zweimal nur Zentimeter fehlen und einmal einfach sein Kopfballspiel kurz vor Ende der Nachspielzeit nicht auf der Höhe ist. Deswegen landet der Ball nicht im Tor. Obwohl Arteta nochmal richtig durchwechselt, kommt keine Durchschlagskraft auf den Platz. Und am Ende bleibt es bei dem 1-0, was unterm Strich, muss man einfach sagen, völlig in Ordnung geht.
Das ging in Ordnung und ich würde sagen, wir bleiben auch noch kurz bei Arsenal, weil das klingt jetzt vielleicht hart, aber ich habe mir das gedacht nach diesem Spiel. Sie sind für mich einfach eine Klasse schlechter als in den vergangenen beiden Spielzeiten, wo sie ja City wirklich bis zum Ende jeweils gepusht haben, wo sie vor allem immer am Anfang der Saison auch schon da waren. Du hast das Gefühl gehabt, sie sind wirklich im Meisterrennen, auch mental, komplett angekommen, haben auch diese Denkweise verinnerlicht, wir dürfen hier fast eigentlich keinen Punkt liegen lassen gegen dieses überstarke Man City. Und von diesem Mindset wirken sie auch für mich meilenweit entfernt. Klar ist Ødegaard ein großer Ausfall, Aber mittlerweile werde ich auch selbst so ein bisschen gelangweilt von dieser ewigen Ausrede, dass Ødegaard fehlt. Arteta hat unfassbar viel ausgegeben, viele hunderte Millionen. Und da musst du einfach mittlerweile so weit sein, auch in deiner Entwicklung, dass du einen Ausfall kompensieren kannst, auch wenn es der von einem wichtigen Spieler ist. Auch Declan Rice ist für mich mittlerweile eine Personalie. Der Mann hat 100 Millionen Euro gekostet, aber er ist einfach momentan kein 100 Millionen Spieler. Offensiv haben da fast keine von denen ihre Bestform gerade. Saka kommt aus der Verletzung zurück, macht es auch ganz gut trotzdem. Aber insgesamt ist es für mich ein krasser Abfall zu den letzten beiden Jahren.
Absolut. Ich finde, die Ausrede Ødegaard ist zwar langweilig mittlerweile, bleibt aber eine richtig gute. Ich glaube, wenn der Mann zurückkommt und in Form kommt, ist das ein anderes Arsenal. Aber Tatsache ist, und ich glaube, das ist ein Gefühl, was sich bei uns beiden eingestellt hat, aktuell sind sie nicht konkurrenzfähig für den Titelkampf. Es reicht einfach nicht. Arsenal hat nicht mehr diese Ausstrahlung, wenn ich in die Spiele reingehe und sie mir angucke. Das fühlt sich einfach anders an und dann sind wir eben in dieser Schwächephase und da kommt jetzt zusätzlich zu dem, was wir sportlich besprochen haben, eben noch diese Knallermeldung hinzu. Sie verlieren ihren Sportdirektor Edu mit sofortiger Wirkung. Das Ganze ist heute vor wenigen Minuten auch offiziell bestätigt worden und damit haben sie eine große Baustelle, die sich jetzt noch neben dem Platz aufgetan hat.
Ja, Edu war ein ganz enger Verbündeter von Mikel Arteta, hat viele der Transfers zu verantworten gehabt, die so gut aufgegangen sind. In seiner Anfangszeit, da gab es auch ein paar schlechtere Transfers, aber jetzt vor allem die letzten, also zum Beispiel ein Saliba, das war natürlich was er mitverantwortet hat, offensiv viele Jungs geholt. Ich glaube, das war schon eine richtig starke Einheit, Arteta auf dem Platz, Edu auf der Tribüne, aber er will jetzt anscheinend eine neue Richtung einschlagen und er will wohl zum Besitzer Marinakis wechseln, dem ja auch in der Premier League Nottingham Forest gehört, die ja, ja auch eine unfassbar starke Saison spielen und soll wohl in seinem Imperium eine leitende Rolle, eine leitende Funktion einnehmen. Ich denke, auch finanziell dürfte das für ihn nochmal vielleicht sogar eine andere Kategorie gewesen sein. Auf jeden Fall ist es ein riesiger Verlust und die Zeichen stehen gerade eher auf Minus für Mikel Arteta, weil ja auch ihr Anspruch ganz klar war vorher, wir wollen um die Meisterschaft mitspielen, wenn wir sie nicht sogar gewinnen wollen. Danach sieht es gerade überhaupt nicht aus und jetzt geht auch noch der Architekt des Ganzen.
Ja, so lange war er gar nicht da, kam 2019, ist seit 2022 Sportdirektor gewesen, ist, wie du sagst, enger Verbündeter von Arteta, hat viele Spieler geholt, ist aber eben auch nicht ewig da und deswegen vielleicht noch verständlich, warum jetzt relativ abrupt dieser Wechsel kommt, ist keiner, der seit 20 Jahren im Verein ist, aber eben in dieser letzten prägenden Zeit, die ja doch mit den zwei Vizemeisterschaften auch sehr erfolgreich gewesen ist. Er entscheidet sich jetzt, so ein bisschen den Klopp-Move zu machen und zu dieser Multi-Club-Ownership überzugehen. Welche Rolle er da genau einnimmt, weiß man nicht, könnte aber sehr ähnlich sein wie die von Jürgen Klopp bei RB. Du hast gesagt, Nottingham, Olympiakos Piräus, das sind so die zwei großen Vereine, für die er dann zuständig ist. Und ja, geht dann jetzt indirekt zu Nottingham, zu einem Verein, die aktuell vor Arsenal stehen in der Tabelle. Glaube ich, auch sehr vielsagendes Standbild im Moment.
Ja, war auch selbst mal Arsenal-Spieler, unter anderem auch Teil der Invincibles-Mannschaft. Also hatte auch eine eigene Historie im Club. Und deswegen kommt der Schritt auch nochmal überraschender, weil er eben jetzt nicht nur 5 Jahre im Club auf einer höheren Ebene gearbeitet hat, sondern eben auch selbst mal Spieler da war. Und jetzt geht er eben ganz wahrscheinlich zu Marinakis, der ja auch ein kontroverser Kopf ist in dieser Premier League. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Wir bleiben, wie gesagt, noch oben am Titelkampf, wo Arsenal, wie gesagt, schwächelt. Eine Mannschaft, die zuletzt wirklich nicht geschwächelt hat, ist Manchester City gewesen. Gewesen, darauf liegt die Betonung. Sie waren 32 Spiele ungeschlagen. Jetzt mussten sie zur Südküste reisen, und zwar zum AFC Bournemouth. Die haben letztens noch Arsenal geschlagen und Villa ein Unentschieden abgerungen. Und man kann schon sagen, Bournemouth entwickelt sich gerade zum Favoritenschreck.
Absolut. Das ist ein unangenehmes Auswärtsspiel. Und dazu kommt, dass Pep, finde ich, indirekt noch einen Nebenschauplatz aufgemacht hat, weil er wieder mal die hohe Belastung und den geringen Kader angesprochen hat. Hatte zwischenzeitlich von 13 verfügbaren Feldspielern geredet. Im Kader und in der Startaufstellung sah es jetzt ein bisschen anders aus, dadurch, dass Leute wie De Bruyne, Doku wieder von der Bank kommen konnten. Aber um das vielleicht ein bisschen mit einzufangen, die Aufstellung ist schon nicht die, die sich in Pep Guardiola, glaube ich, ausmalen möchte. Im Mittelfeld nur Spieler, die in der Zentrale zu Hause sind, mit Kovacic, Nunez, Gündogan, Bernardo Silva und Foden, die alle einen starken Zentrumsgedanken haben. Vorne drin mit Haaland natürlich der Topscorer weiter an Bord. Aber das ist nicht die A11, was aber nicht kleinreden soll, was Bournemouth in diesem Heimspiel gemacht hat, weil das war einfach nur unfassbar stark.
Ja, also ich muss oder ich will vor allem heute da auch den Fokus auf Bournemouth legen, wenn wir natürlich auch nicht mit der Kritik an City sparen wollen. Das muss immer Hand in Hand gehen. Wir starten trotzdem, wie gesagt, mit Bournemouth, die direkt nach 9 Minuten in Führung gehen. Und das war schon ein Tor, was mich sehr überrascht hat. Ich sag's mal so. Und zwar der Linksverteidiger von Bournemouth, Milosz Kerkesz, ein Ungar, hat da Phil Foden vor sich. Und Kerkesz denkt sich, ich gehe da einfach mal ins Dribbling rein gegen Foden, kommt dann kinderleicht wirklich zur Grundlinie, spielt dann einen starken Ball zurück an den Fünfer auf Semenyo, der dann sich einmal um die eigene Achse dreht und den Ball stark versenkt. Also ein schönes Tor, keine Frage, aber das darf so niemals passieren aus City-Sicht. Das Gleiche hatten wir dann später im Spiel nochmal, aber trotzdem, Citys Defensive ist natürlich geschwächt. Wenn ein Diasch verletzt fehlt, wenn Stones verletzt fehlt, Ake ist für mich einfach nicht auf dem Level von den restlichen City-Verteidigern. Hat hier auch ein, zwei Ballverluste im Spiel drin. Mit Akanji jetzt auch so gut nicht in der Partnership funktioniert. Insgesamt also ein schwieriger City-Auftritt. Aber Bournemouth, Riesenlob. Also die haben mal durch die Reihen gespielt, die haben flach rausgespielt. Dann haben sie aber auch mal lang gespielt und sind dann mit Pace über die Außen reingekommen. Sie hatten den perfekten Matchplan, haben defensiv fast gar nichts zugelassen. Einfach Chapeau an Bournemouth und auch an das gesamte Trainerteam wirklich.
Das ist das, glaube ich, was so beeindruckend ist an dieser Performance. Du nimmst nicht nur den Dreier mit, sondern du zeigst auch, wie viel du in der Bandbreite liefern kannst in so einem Spiel. Das war nicht, wir parken den Bus und schlagen die Bälle lang und hoffen, dass einer durchrutscht. Das waren erfolgreiche Dribblings, gute Aktionen über außen, viel Tempo. Du hast mit Evan Nilsson einen Stürmer, der sowas von Premier League-Qualität hat, wie der sich bewegt, jetzt mit seinem dritten Saisontor auch schon. Das sieht einfach rund aus, auch wenn er noch nicht so lange für Bournemouth unterwegs ist. Diese Mannschaft wirkt eingespielt und hat mit Semenyo, Kluivert und Evan Nilsson, finde ich, vorne wirklich Qualität.
Ja, und nach der Pause geht es so weiter. City macht das Tor eben nicht, weil ich denke, dann kann das Spiel auch in eine andere Richtung gehen, weil Bournemouth, wie gesagt, allem standhält, was City da zu bieten hat bislang. Und da machen sie sogar das 2:0 Bournemouth. Wieder geht's über die linke Seite. Milosz Kerkesz kommt wieder an den Ball, spielt einen ganz starken Ball rein zu Evan Nilsson, der cool bleibt und das Ding zum 2:0 versenkt. Evan Nilsson jetzt mit seinem zweiten Tor in 2 Spielen. Letzte Woche gegen Villa auch einen ganz tollen Kopfball gemacht in der Nachspielzeit zum Ausgleich. Evan Nilsson kam ja auch für viel Geld, war der Solanke-Nachfolger. Hatte, würde ich sagen, jetzt nicht einen Traumstart und hat die ganze Liga kaputtgeschossen, aber er trifft konstant, ist gut am Ball, bewegt sich gut. Ich denke, auch für das Geld, was sie bezahlt haben, wirklich ein guter Einstand von ihm.
Absolut. Und das Tor war auch in diesem Spielverlauf noch wichtig, weil City danach nochmal rankam. Der gefürchtete Torschütze Guardiol, der wirklich im Moment einen unfassbaren Lauf hat, wenn er sich vorne einschaltet,
Gefährlicher
ist
als
zur
Haaland.
Stelle, ja, nein, aber er geht tatsächlich in die Richtung. Ist einer von denen, den man bei City auf dem Schirm haben muss, mit seinen Abschlüssen. Diesmal ist es ein Kopfball, besorgt das 2:1 in der 82. Minute. Danach kommt noch mal Doku und eine Schlussoffensive, aber es bleibt dabei, auch wenn es noch mal eng wurde mit einer Rettungsaktion auf der Linie, dass Bournemouth alle 3 Punkte zu Hause behält und damit 1 Punkt gegen Villa, 3 gegen Arsenal und jetzt auch 3 gegen Man City einfährt.
Und damit endet, wie gesagt, Man Citys unfassbare Serie von 32 ungeschlagenen Premier League-Spielen zuvor. Ich glaube, es war Aston Villa, das letzte Team, was ihnen eine Pleite zugefügt hat. Das war damals ja auch ein ganz spannendes Spiel. Ja, Bournemouth schafft es hier ebenfalls mit einem Tor Unterschied, genauso wie damals Aston Villa. Bournemouth schiebt sich damit auch im Tableau der Premier League vor. Mittlerweile in der oberen Tabellenhälfte angekommen, auf Platz 9. Aber wir haben eben das ganz oben, was spannend ist. City verliert und Arsenal verliert. Das ist schon meine Seltenheit, ne?
Ja, und einer fehlt eben noch in dieser Gleichung und das ist Liverpool, die natürlich aufgrund dieser Ergebnisse eine Riesenchance haben im Heimspiel gegen Brighton und diese auch nutzen, das können wir schon mal vorne wegschieben, haben jetzt innerhalb von 4 Tagen 2-mal gegen Brighton gespielt. Es gab auch im League Cup dieses Duell, da ging die Reise ebenfalls für Liverpool positiv aus, haben da 3-2 gewonnen und haben jetzt eben das Heimspiel, was aber personell ganz anders aussah. Beide Trainer haben auf vielen, vielen Positionen gewechselt. Also der League Cup da doch nicht die Priorität. Stattdessen jetzt in der Liga Bestbesetzung und ein richtig cooles Spiel, was wir gesehen haben. Hürzel hat sich nicht versteckt mit Brighton, spielt eine bärenstarke erste Halbzeit und sorgt dafür, dass das wieder mal eins der Spiele ist, die mir super viel Spaß beim Zugucken gemacht haben.
Was für ein Spiel. Also wirklich Tempo, gute Ballstaffetten, gefährliche Aktionen, Spannung, Euphorie nachher auch. Wahnsinn. Hat richtig Spaß gemacht, wie du sagst. Brighton geht in Führung durch Kadiolu nach 14 Minuten. Tolles Tor. Der war nicht so einfach, kommt da ziemlich weit rechts raus, der Ball. Und er trifft ihn wirklich, dass er genau unten links einschlägt, noch von dem Pfosten ins Tor geht. Kelleher, keine Chance. Tolles Tor. Und dann macht es Brighton ebenfalls lange gut, bis tief in die zweite Halbzeit rein. Lassen sie wenig zu, werden immer wieder auch selbst gefährlich, aber verpassen es eben dann, das zweite Tor nachzulegen. Und das rächt sich dann auch in diesem Stadion häufig mal.
So war es auch dieses Mal. Und für mich ist dann die Wende in diesem Spiel wieder fast nur auf den Trainer zurückzuführen. Denn er wechselt 2-mal in der 66. Minute, bringt Luis Diaz und Curtis Jones, einen Flügelspieler und einen Achter, und nimmt dafür Szoboszlai und McAllister, 2 Sechser-Achter, runter, verändert damit also das Grundsystem, stellt um auf ein 4-2-4 mit wirklich 4 Offensiven in der vordersten Linie, und 3 Minuten nach dem Wechsel ist es Cody Gakpo, bei dem eine Flanke durchrutscht, und 3 Minuten danach Mo Salah, der mit einer Weltklasse-Einzelleistung das Spiel ganz dreht. Also nur 6 Minuten nach diesem Doppelwechsel, nach der taktischen Umstellung, führen sie einfach zu Hause. Das kam jetzt nicht aus dem Nichts, aber dieser letzte Push kam wieder durch den Trainer, wieder durch eine taktische Umstellung, die 100% funktioniert und kurz danach auch konsequenterweise wieder zurückgenommen wird, weil dann Endo für Darwin Núñez kommt und das alte System wiederhergestellt ist. Also das ganze Experiment geht knapp 10 Minuten, war aber punktgenau und super effizient eingesetzt von Arne Slot.
Das nennt man wohl perfektes In-Game-Management heutzutage. Ja. Wirklich deinen ganzen Kader in der Breite zu nutzen und wirklich immer phasenweise auf das aktuelle Spielgeschehen zu reagieren, genau wie es eben passt. Ich muss noch mal eine Einzelaktion loben. Ich glaube, es war Curtis Jones, der den Ball auf Salah gespielt hat beim 2-1. Und damit einen wirklich perfekten Konter zu Ende spielt. Curtis Jones hier auch wieder, also mit dem Einfluss. Und Salahs Abschluss, der ist einfach geisteskrank. Also der ist lächerlich gut. Also der lässt das so einfach aussehen. Aber wenn das alle Flügelspieler könnten, den Ball fast von der 16er-Kante einfach immer in den Winkel zu schlänzen, dann könntest du Fußball zumachen. Aber der ist so schwierig eigentlich. Und mit seiner speziellen Schusstechnik lässt er das so einfach aussehen. Da ist Effet drin, aber gleichzeitig Speed und Power. Was ein Spieler. Und man hofft einfach, dass er der Premier League noch länger erhalten bleibt als nur noch diese Spielzeit.
Wenn mich jemand fragen würde, was ein Qualitätsspieler ist und woran ich den erkenne, wäre das so eine Szene, die würde ich ihm zeigen. Weil das alles so gut ist. Er wird zwar in 1 gegen 1 geschickt, der ganze Konter ist gut ausgespielt, ja, aber mit welcher Effizienz er diese Sachen zu Ende spielt, wie gut dieser Abschluss ist, das ist einfach nur Weltklasse. Und wer dachte, dass Mo Salah so ein bisschen langsam die Form verliert, nicht mehr der Alte ist, den straft er sowas von Lügen. Seit Beginn dieser Saison hat er sich super fit gemacht, ist körperlich auf einem Top-Level und performt Woche für Woche mit solchen Leistungen und entscheidet hier auch das Spiel, weil es beim 2 zu 1 bleibt. Und am Ende ist eben er wieder der, der das entscheidende Tor erzielt. Und Arne Slot damit diesen absoluten Traumstart mit Platz 1 zum jetzigen Zeitpunkt beschert. Wobei aber bei der Partie nicht untergehen soll, dass Brighton richtig stark gespielt hat und insbesondere in der ersten Hälfte das bessere Team ist und verdient 1-0 führt und auch 2-0 hätte führen können.
Ja, und Brighton hat ja auch bislang wirklich auch eine starke Runde gespielt. Fabian Hützel hat da vor allem auch in den großen Spielen oftmals eine gute Leistung gezeigt und hier ja auch wieder, hat seine Mannschaft gut eingestellt und diese individuelle Klasse dann auch von einem Mo Salah, das kannst du nun mal nicht immer verhindern. Das ist einfach so und deswegen sind es eben die besten Spieler der Welt, weil sie deine Mannschaft auch mal retten können, wenn sie in Schwierigkeiten steckt. Wieder mal Chapeau an Brighton. Stehen gut da, auf einem achten Rang, aus 10 Spielen 16 Punkte geholt, mit wirklich keinem einfachen Spielplan bis dato. Aber wir schließen das oben noch kurz ab. Wir haben das Triell jetzt besprochen aus Liverpool, Man City und Arsenal. Was würdest du jetzt momentan sagen? Nach 10 Spielen hat Liverpool 8 Siege gefeiert, ein Unentschieden und nur einmal verloren. Das war gegen Nottingham Forest. Und da wissen wir ja mittlerweile auch, gegen die kannst du mittlerweile gerne mal verlieren. Das ist, muss ich einmal mehr sagen, eine überragende Anfangsleistung von Arne Slot. Und hier wieder mal kein einfaches Spiel. Das drehen sie im Stile einer Spitzenmannschaft.
Das ist für mich tatsächlich auch aktuell der Unterschied, dass Liverpool einen Trainer hat, dem alles gelingt, der taktisch exzellente Entscheidungen trifft. Es ist jetzt nicht das erste Spiel, wo er durch Einwechslungen oder taktische Umstellungen das Spiel gewinnt. Ich bin mir sicher, dass sie es anders nicht gewonnen hätten. Und das ist einfach eine Qualität, die im Moment zum Beispiel Arsenal eindeutig abgeht. Deswegen Liverpool wenig überraschend als formstärkstes Team. Auch das, was im Moment am meisten hervorsticht, zu Recht Erster ist. City müssen wir nicht drüber reden, hatten jetzt den Ausrutscher, haben Verletzungen, aber die kannst du nicht rausnehmen. Das ist ebenbürtig, mindestens, einfach weil sie, auch wenn alle fit sind, den besten Kader haben. Und wir haben Arsenal, wo es, glaube ich, jetzt so ein bisschen darauf hinausläuft, dass wir ein Fazit ziehen müssen. Aktuell sind sie kein Teilnehmer des Meisterschaftsrennens.
Würdest du sagen, dass dann Mikel Arteta auch Gefahr läuft, um seinen Job bangen zu müssen, wenn jetzt Edu weg ist, ja wirklich einer seiner engsten Vertrauten ist, auch damals maßgeblich an seinem Kommen überhaupt beteiligt war? Würdest du sagen, wenn jetzt Arteta zum Beispiel nachher nur Fünfter wird, dass er dann um seinen Job bangen muss, auch wegen der Erwartungshaltung?
Also ich glaube, aktuell kann das kein Thema sein. Er hat durch die letzten Saisons zu Recht ganz viel Kredit gesammelt, hat diese Entwicklung mit Edu zusammen durchgezogen. Es war ein Glücksgriff, ihn an der Seite zu haben, da glaube ich fest dran. Sollte man jetzt aber in dieser Saison einen großen Rückschritt machen und vielleicht nicht mal in die Champions League kommen, sondern nur Euroleague mit Platz 5, glaube ich, dass vieles auf den Prüfstand gestellt wird und auch er. Also ich glaube nicht, dass er unantastbar ist. Insbesondere auch, weil eben der Ligatitel weiterhin fehlt.
Und auch für mich, weil die Spielanlage sich gerade nicht verbessert. Also du hast wirklich häufig Auftritte von Arsenal, die dich ja wundern lassen und wo wirklich größere Fragen auch aufkommen. Aber soweit erstmal dieses Thema. Wir gehen nämlich weiter zu einem anderen sehr bewegenden Thema. Und zwar ist das Ruben Amorim, der mittlerweile ja auch als neuer United-Trainer verkündet wurde offiziell und am 11. November seinen Job antreten wird. Jetzt hat noch Van Nistelrooy nach wie vor die Mannschaft gecoacht, auch jetzt zum ersten Mal in der Premier League gegen Chelsea. Und ich glaube, das Spiel hat wieder mal gezeigt, was für eine große Aufgabe Amorim vor sich hat.
Genau, 2 Spiele werden wir jetzt von Nistelrooy an der Seite in der Liga sehen. Das Spiel im League Cup hat er ebenfalls gecoacht. Da ging es gegen Leicester. Da haben sie 5:2 gewonnen. Jetzt gegen Chelsea in der Liga eine größere Herausforderung, zweifelsohne. Und du sagst es, es war jetzt nicht die 180-Grad-Wende, wo man sieht, dass alle nur gegen den Trainer gespielt haben und jetzt wieder Spaß am Fußball haben. Das Ganze eine Partie auf Augenhöhe. United mit den leicht besseren Chancen kommen dann auch zur Führung durch einen Elfmeter, den Bruno Fernandes souverän verwandelt. Aber hinten raus ist es dann auch gerechtfertigt, ein Unentschieden, weil Caicedo sehr sehenswert per Volley nach Ecke trifft. Und am Ende machen wir, glaube ich, einen Strich drunter und sagen, ja, United war hier auf Augenhöhe, aber so dieser Turnaround-Effekt gab es jetzt unter Van Nistelrooy nicht sofort.
Nein, also ich glaube, ich verstehe, was Van Nistelrooy gerade versucht. Er will so ein bisschen mit den Fans connecten, will vielleicht auch so ein bisschen ja, zwanghaft Emotionen zeigen an der Seitenlinie. Vor allem bei dem Tor ist mir das aufgefallen, dass er da echt die Linie runtergerannt. Und trotzdem muss ich sagen, ja, sie hätten das Ding auch gewinnen können, wenn sie ihre Chancen vor allem in der ersten Halbzeit besser genutzt hätten. Aber trotz, also insgesamt war das für mich ein Auftritt, wo du gesehen hast, das Team spielt so, als würden sie sich gar nicht kennen. Und das ist auch so ein bisschen für mich das Ten Hag-Vermächtnis. Du hast keinerlei Abläufe, keine Identität. Und da muss jetzt auch Amorim ansetzen. Also wenn er langfristig Erfolg haben will, dann muss er vor allem über die Spielidee kommen und da wieder eine richtige Identität reinbasteln. Weil Ten Hag hat es dann ja auch so ein bisschen versucht, eher über Kurzfristigkeit. Er hat die beiden Pokale gewonnen, das hier auch häufig für sich selbst ins Feld geführt. Guckt mal, Leute, ich habe doch Erfolg. Dabei aber nie wirklich eine Spielphilosophie gezeigt. Und ich glaube, Amorim sollte es genau andersherum angehen. Eher wieder so ein bisschen auf die Philosophie achten, so ähnlich wie es ja auch gerade Postecoglou tut, ne? Bei Tottenham, der auch häufig dann mal nur um den Punkt zu setzen, seine Mannschaft durchspielen lässt in einem Stil, womit sie am Ende vielleicht das Spiel sogar verlieren, aber er will eben diese Mentalität ändern. Und das ist, glaube ich, das, was United jetzt gerade braucht. Sie brauchen nicht nächstes Jahr wieder einen League Cup, sie brauchen jetzt jemanden, der eine klare Spielidee hat, aber da sind sie im Moment wirklich Lichtjahre von entfernt.
Also auch in dieser Partie, wenn es gefährlich wird, sind es Einzelaktionen. Als das Tor fällt, ist es ein sensationell guter Pass auf Højlund. Von ihm erst ein schlechter erster Kontakt, aber danach eine gute Bewegung, die eben den Elfmeter sichert. Es ist vorne mal ein Rashford, der ein richtig gutes 1 gegen 1 aufgelöst hat. Aber das war's dann auch. Also diese Identität, die Spielidee, die ist einfach nicht da. Du hast kaum Spieler, die richtig gut in Form sind, die dir dann so Spiele alleine gewinnen. Und diese Mischung daraus und dann eben auch ein Zentrum mit Ugarte, Casemiro, Lisandro Martinez, De Ligt, das sind alles herausragende Zweikämpfer und das ist eklig ohne Ende, sich dazwischen aufzuhalten, weil die alle dir auch auf die Knochen geben. Aber das ist jetzt kein Mittelfeld, mit dem du die Premier League dominierst, mit Ball. Das Ganze ist nicht ein Team, was darauf ausgelegt ist, Ballbesitz zu spielen. Stand jetzt ist das ein Mischding zwischen Konterfußball, was Ten Hag ja auch mal Ziel ausgerufen hat, und individuelle Klasse und Spieler werden schon die richtige Entscheidung treffen. Also das Stichwort Identität ist, glaube ich, das, was über allem steht und auch die Anfangszeit von Amorim ganz entscheidend beeinflussen wird.
Ja, gehen wir doch direkt mal ein Stück weiter. Wir haben nämlich dazu zwei sehr, sehr passende Zuhörerfragen bekommen. Und zwar starten wir mit dem Mike, der uns über PayPal finanziell unterstützt hat und uns da auch direkt eine Frage zu United gestellt hat, die wir hier gerne mal vorlesen möchten. Glaubt ihr, dass der Trainerwechsel bei Man United ausreicht, den Club wieder nach oben zu bringen? Ihr macht das gut, ich höre jede Folge. Grüße, Mike. Erstmal vielen Dank, Mike, für den Support und für die Frage. Und ich schließe da auch direkt gleich an, weil wir haben noch eine zweite Frage zu diesem Themenkomplex direkt bekommen, und zwar von Tobias, der uns schreibt: Starker Pott, weiter so. Frage: Was glaubt ihr, muss sich alles bei Man United ändern, dass wieder ein Top-Team entstehen kann? Das ist auf jeden Fall, glaube ich, die Million-Dollar-Frage, die sich jetzt gerade alle im Old Trafford stellen.
Auch von mir nochmal vielen, vielen Dank an euch beide. Das Ganze unterstützt uns wahnsinnig. Und die Fragen zeigen, glaube ich, dass dieser Umbruch einfach brutal interessant ist und euch noch sehr viel interessiert. Deswegen würde ich ein bisschen ausholen und indirekt auch direkt die erste Frage beantworten und sagen, Nein, ein Trainerwechsel alleine könnte die Situation bei United in meinen Augen nicht mehr umdrehen. Du hattest mit Frank Rangnick, Ten Hag Trainer, die kompetent sind, es aber trotzdem nicht geschafft haben. Und wenn du nur diese Position ausgetauscht hättest und jetzt auf eine Wende hoffst, wäre das zu kurz gegriffen. Aber es hat sich eben im Verein so viel getan. Die Glazers sind nicht mehr in der Rolle, in der sie vorher waren. Sie haben mit Radcliffe und Co. neue Leute dazu geholt, haben Funktionäre aus Brighton City losgeeist, haben sich umstrukturiert und haben jetzt unter diesen kompetenten Köpfen sich auf einen neuen Trainer geeinigt, der Amorim ist. Amorim ist die Wunschlösung und diese Konstellation, dieses Gesamtbild ist, glaube ich, das, was Hoffnung macht. Aber das allein an Amorim zu hängen, wäre zu kurz. Ich glaube, dass dieser strukturelle Umbruch, der jetzt schon länger läuft, der Schlüssel sein kann, damit United wieder zu alter Größe findet.
Ich glaube, irgendwann wird es jemand schaffen. Da bin ich mir sicher. Irgendjemand wird es schaffen, diesen riesigen Dampfer, der massiv vom Kurs abgekommen ist, einmal zu wenden und wieder auf den richtigen Kurs Richtung Titel, Richtung langfristigen Erfolg bringt. Ich weiß nicht, ob es Amorim ist. Die ersten Zeichen sehen für mich gar nicht mal so schlecht aus. Ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall überzeugter von ihm, als ich es damals von Ten Hag bei Amtsantritt war. Er scheint für mich ein lockerer, junger Mann zu sein, der zu seinen Spielern auch mal eine ganz andere Verbindung aufbaut, der sehr, ja, der sehr eng arbeiten möchte mit seinen Spielern und die dann auch für ihn durchs Feuer gehen möchten. Er hat auch aus Verbundenheit zu Sporting wohl gefragt, ob er bis Saisonende in Portugal bleiben könnte, was United dankenswerterweise abgelehnt hat. Sie haben gesagt, nein, das ist jetzt deine Entscheidung, du kannst jetzt kommen oder gar nicht. Hat er so jetzt auf einer Pressekonferenz preisgegeben. Er musste sich also entscheiden und hat gesagt, ja, okay, dann gehe ich jetzt. Das war schon mal für mich ein gutes Zeichen, dass die United-Verantwortlichen gerade wirklich wissen, was sie wollen und sich auch nicht am Nasenring durch die Manege ziehen lassen. Das wäre dann wieder sowas gewesen mit einem Interimstrainer bis Saisonende. Dann hast du wieder so einen Rangnick 2.0-Moment, wo alles nur noch den Bach runtergeht und der ganze Verein im Chaos endet. Deswegen, das war jetzt auf jeden Fall schon so die richtige Gangart. Aber ob das wirklich jetzt mit dem Trainer alleine zu bewerkstelligen ist, da gebe ich dir recht, da brauchst du viel mehr, da muss viel zusammenlaufen. Und vor allem, du musst einfach mal deine Kabine sortieren. Du musst herausfiltern, welche Jungs behalte ich, welche nicht. Die ich nicht behalten möchte, die müssen raus. Und die ich behalten möchte, die bleiben drin. Die Frage ist zum Beispiel auch an Marcus Rashford. Das ist kein Talent mehr. Der ist näher an den 30 als an den 20. Der ist seit Jahren da im Verein, aber kommt wirklich mit Mittelmäßigkeit durch. Jetzt sagen viele, Ugarte und Fernandes werden unter Amorim aufblühen. Mal schauen, wird zu sehen bleiben. Ich hoffe einfach, dass sie jetzt da gute Entscheidungen treffen und ich bin auch sehr gespannt, was Amorim auf dem Transferfenster tun wird, auf dem Transfermarkt, vielleicht auch schon im Winter. Da meinte er, er will auf jeden Fall im Winter keine Sporting-Spieler kaufen. Was sagst du zu dem ganzen Gedusel gerade bei Man United?
Ich muss sagen, ich bin sehr angetan von der Entscheidung. Alles, was man über Amorims Arbeit hört, ist eigentlich positiv. Er hat bei jedem Verein, bei dem er bisher gecoacht hat, Erfolge vorzuweisen. Er ist immer den logischen nächsten Schritt gegangen. Zwar alles innerhalb von Portugal, aber trotzdem ist er da die Rangliste hochgegangen, hat jetzt bei Sporting ein Team aufgebaut, was, glaube ich, Stand jetzt besser ist als das von United. Wenn wir uns in den letzten Wochen angucken, was sie gemacht haben, das ist unfassbar stark. Sie dominieren zu Hause die Liga, haben noch kein Spiel verloren, sind unangefochten Tabellenspitze. Dazu kommt mit ihm eben ein Trainer, der auch diese Spielidee, diese Spielphilosophie, die Identität, die wir so gefordert haben, immer wieder bei seinem Verein durchgesetzt hat. Er hat gesagt, Fußball muss ansehnlich sein. Wir wollen attraktiven Fußball spielen, das ist ein Kernelement meiner Arbeit, ist dabei aber flexibel. Das, was man Ten Hag immer wieder vorgeworfen hat, dass er zu stur ist in seiner Idee, das hat Amorim bei seinem Verein bisher gezeigt, dass er immer wieder anpasst, den Kader mit reinbezieht, hat jetzt mit einer echten Neuen gespielt, mit Gökçe Gyökeres, meine Aussprache hier bitte entschuldigt, wo er mit einem Stoßstürmer spielt, auf den jetzt alles zugeschnitten ist. Vorher hat er ganz anders vorne gespielt. Also er ist flexibel, kann sich darauf einstellen, ist herausragend in der Talententwicklung, hat bei Sporting zahlreiche Leute jetzt hochgebracht, die für 50, 60, 70, 100 Millionen gehen werden wahrscheinlich. Also all das spricht eben extrem für ihn. Hat bei Mourinho hospitiert, während Mourinho bei United war. Das ist eine ganz, ganz spannende Side-Story. Mourinho fehlte gerade noch in meiner Trainerauflistung. Natürlich auch der am Ende gescheitert. Und er war eben schon mal da, als es schlecht lief, als es rumort hat und entscheidet sich jetzt trotzdem, diesen Schritt zu gehen und ja auch seine eine Aktie damit in den Ring zu werfen und auch zu riskieren, dass er ein weiterer gescheiterter Trainer bei diesem Club ist. Und ich glaube, dass dieses Gesamtpaket einen positiv stimmen kann, insbesondere deshalb, weil es nicht viele andere auf dem Transfermarkt gibt, auf dem Trainermarkt, die jetzt eindeutig besser sind. Und ich glaube, man hat eine Top-Lösung gefunden.
Stimme ich dir zu. Und wie gesagt, mein größter Punkt ist einfach, dass er natürlich auch Erfolg braucht, weil ohne Erfolg geht in diesem Geschäft nun mal gar nichts. Das heißt, du musst mehr Spiele gewinnen, du musst irgendwie versuchen, deine Gewinnratio über die 60% zu bringen. Die ist einfach gerade bei den meisten United-Trainern immer eher 50 plus ein bisschen was. Du musst versuchen, darüber zu kommen, Richtung Ferguson zumindest. Und dann wird es auch wieder in der Tabelle besser werden. Das geht nur über Philosophie, Identität. Und die musst du jetzt langsam aufbauen und darauf, oder du kannst auf dem Weg vielleicht auch mal leiden, aber das gehört dazu. Ich würde sagen, wir machen mit dem nächsten Thema weiter, weil eine Mannschaft, die steht gerade da, wo United liebend gerne stehen würde. Und das ist Nottingham Forest, die auf Platz 3 vorgesprungen sind. Und wir haben sie zugegebenerweise dafür noch nicht genügend gecovert diese Saison. Das wollen wir heute nachholen. Stehen auf Platz 3, 19 Punkte aus 10 Spielen geholt. Das ist fast ein Zweierschnitt. Und ich wollte mal so einsteigen. Was unterscheidet Nottingham eigentlich von dem Leicester, was 2016 die Premier League gewonnen hat? Könnten wir sowas vielleicht nochmal erleben? Vor allem, weil ja gerade die großen Vereine da oben zu straucheln scheinen, außer Liverpool. Und ich habe da mal ein paar ganz spannende Zahlen bei der BBC gefunden. Und zwar, Forest ist gerade Dritter. Das ist ihre höchste Position seit 1998 in der englischen Eliteklasse. Die ersten 10 Spiele, die sie jetzt gespielt haben, die sind genauso gut gewesen von der Punkteausbeute her wie die von Leicester in ihrer Meistersaison. Sie haben 5 Siege, 4 Unentschieden und eine Niederlage. Das ist genauso identisch, wie damals Leicesters Bilanz war. Sie haben aber mehr Spiele zu Null gespielt und auch eine bessere Tordifferenz mit mehr als oder mit 7 Toren besser. Chris Wood, damals natürlich sein Kompagnon Jamie Vardy als vergleichbarer Spitzenstürmer, hat auch schon 8 Tore und damit ja, ebenfalls genauso gut wie Jamie Vardy damals in die Saison gestartet. Das alles macht Forest-Fans Hoffnung und es ist einfach genial, mal wieder einen anderen Verein da oben zu sehen.
Es macht einfach Spaß und auch wenn natürlich Vergleiche mit Leicester noch hinken und auf die ganze Saison gesehen zu früh kommen, ist es doch toll, dass wir überhaupt die Chance haben, mal wieder ein Team in diese Riege auch nur anzudeuten. Und Nottingham hat sich das verdient. Du sagst es, für mich ist die Defensive der Schlüssel, haben die zweitwenigsten Gegentore kassiert der ganzen Liga, nur City weniger und vorne läuft alles über Wood. Ist jetzt keine Torfabrik, Nottingham bisher in dieser Saison, haben viele Spiele nur knapp gewonnen, aber wenn du eben einen Stürmer vorne drin hast, der in 10 Spielen 8 Tore macht und in den wichtigen Momenten da ist, dann sammelst du deine Punkte und am Ende stehen sie jetzt auch verdient in dieser Tabellenregion, weil Nuno sie stabilisiert hat, mit viel Qualität vorne eingekauft hat. Und wenn die dann auf dem Platz sind und dein Stürmer so in Form ist und es insgesamt läuft, musst du erstmal geschlagen werden. Und ich muss sagen, ich bin extrem angetan von der Entwicklung von Nottingham.
Kurze Correction, Liverpool ist die beste Defensive, aber trotzdem, ja, einfach Wahnsinn. Sie haben 7 Gegentore kassiert, Liverpool 6, alles andere ist schlechter in der Liga. Und ich würde sagen, du hast auch schon gerade Nuno angesprochen. Er ist natürlich ein massiver Teil in diesem Aufschwung. Er hatte jetzt auch zum ersten Mal eine ganze Vorbereitung mit der Mannschaft, nachdem er sie ja vor fast einem Jahr von Steve Cooper übernommen hat. Und er hat damals und auch heute natürlich noch wahnsinnig viele Spieler auch von Cooper in seiner Mannschaft. Wood kam ja damals originär unter Cooper. Auch jemand wie Morgan Gibbs-White hat Cooper damals nach Forest gelotst. Aber trotzdem, also Nuno hat sie einfach stabilisiert, hat auch noch ein bisschen was dazugeholt, hat die Defensive stabilisiert. Milenkovic, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, eine Säule, kam aus Italien, aus Florenz, ist da hinten jetzt mittlerweile fast sowas wie der Abwehrboss. Sie haben auf jeden Fall eine Sache ganz krass verbessert und das ist ihre Verteidigung von Standards. Da waren sie in der letzten Saison ganz schlecht, haben 23 ihrer 68 Liga-Gegentreffer nach Standards kassiert. Das hätte sie in den schlechtesten 3 in dieser Statistik gehalten. Und dieses Jahr, diese Saison, sind sie die Besten, was das Verteidigen von Standards angeht, haben nur einen Expected Goal-Wert von 1,23 zugelassen. Also auch da eine herausragende Arbeit und du merkst auch, wie viele Details da angegangen werden.
Wenn man sich mal die Flügelzange anschaut und sich das durchliest mit Hudson-Odoi und Elanga und man hätte vor 3-4 Jahren gefragt, bei welchem Verein wohl diese Flügelzange unterwegs ist, wäre man, glaube ich, 3-4 Regale höher gegangen. Und das ist für mich auch der Schlüssel zum Erfolg in dieser Saison. Du hast es einfach geschafft, diese Talente, die auf dem ersten Weg gescheitert sind, aber brutales Potenzial mitbringen, hier in ein funktionierendes System einzubauen. Letztes Jahr sind sie 17. geworden, knapp nicht abgestiegen. Dieses Jahr ganz anders. Sie haben Selbstvertrauen und diese jungen Spieler finden zusammen. Du hast mit Gibbs-White einen extrem veranlagten Spieler dazwischen, der immer wieder gute Steckpässe spielt auf Außen. Und wenn die Leute in Form kommen, wie ein Wood, wie ein Elanga, wie ein Hudson-Odoi, ist das alles oder nichts? Und im Moment ist es alles. Ich habe sie vor der Saison deutlich, deutlich schwächer gesehen. Genau wegen der Gefahr, dass du eben diese talentierten Leute hast. Das ist keine Abstiegstruppe. Das ist eine Truppe, die will nach vorne spielen, die will attraktiv sein, die will schnell mit Tempo spielen. Und im Moment sind sie eben nicht in Drucksituationen. Es ist nicht eklig, sondern alles macht Spaß. Es gehen Videos rum, wie sie in der Kabine zusammen tanzen. Das ist ein junges, talentiertes Team, was einfach nur Spaß macht. Und ich bin froh, dass sie in dieser Abzweigung nicht unten reingerutscht sind, weil ich glaube, dafür sind sie nicht gemacht, sondern genau dafür, was sie im Moment machen, nämlich eine Erfolgswelle reiten. Und ich hoffe, es hält noch an.
Als sie 2022 aufgestiegen sind, haben sie einen Rekord aufgestellt. Und zwar haben sie 22 Spieler verpflichtet. Das war natürlich unfassbar. Und damals hat ja auch Marinakis so ein bisschen sich seinen Ruf erworben als ne, total abgespaceder Besitzer in der Premier League, der mal was ganz anderes versucht, was natürlich nachher kläglich scheitern wird. Es sah ja auch irgendwie nicht so gut aus, weil keine Struktur erkennbar war. Man hat sich irgendwie gedacht, so ja, wer fügt jetzt irgendwie dieses Puzzle hier zusammen? Und jetzt im vergangenen Sommer haben sie zu diesen Spielern nur 6 hinzugefügt, haben sich von vielen getrennt und haben auch einfach ganz smart eingekauft. Also Milenkovic, wie gesagt, Elliot Anderson von Newcastle, da hatten sie einfach ein gutes Näschen. Newcastle hatte Schwierigkeiten mit den Bilanzen, sie mussten verkaufen, am besten noch jemanden für dieses Geld. Forest sofort gesagt, okay, wir nehmen euch Anderson ab. Der ist mittlerweile da auch ein guter Spieler, ist da sehr gut eingeschlagen. Sie machen alles richtig und haben jetzt an diesem Spieltag West Ham mit 3-0 besiegt. Chris Wood hier ebenfalls wieder erfolgreich. Sie machen alles richtig. Sells im Tor hat eine ganz, ganz starke Anfangsphase der Saison, ist ganz oben dabei, wenn es um die weißen Westen geht. Wir kommen mal zur entscheidenden Frage. Wie weit können die Jungs das treiben? Können die am Ende wirklich die Champions League angreifen oder sogar noch höher schielen? Ich habe ja gerade auch schon den Leicester-Vergleich angesprochen.
Ja, damit schickst du mich wieder so ein bisschen in eine Falle, jetzt hier eine Prognose abzugeben, weil natürlich nach 10 Spieltagen das unfassbar schwierig ist. Tatsache ist aber, Nottinghams Defensive sieht nicht so aus, als würde sie demnächst nachlassen. Das Ganze wirkt super stabil und wenn du vorne einfach deine Tore machst und einigermaßen zusammenbleibst, von Verletzungen verschont bleibst, glaube ich, dass sie noch viele, viele Punkte sammeln werden und dass sie aktuell vor Teams wie Arsenal, Chelsea, Villa, Tottenham, Brighton stehen, ist kein Zufall. Sie stehen da bisher zurecht und ich glaube nicht, dass sie diesen Punkteschnitt halten können. Ich glaube nicht, dass sie das nächste Leicester werden, aber ich würde nicht ausschließen, dass sie Europa League, Conference League in diesem Bereich finishen können, wenn alles zusammenbleibt. Damit meine ich Trainer, Verletzungen, Transfers. Dann würde ich das aber nicht ausschließen und bin schon optimistisch, glaube aber nicht, dass es für den ganz großen Wurf reicht. Siehst du es anders? Glaubst du, dass sie Champions League oder Leicester-Formate erreichen können?
Ich würde zumindest eher in die Richtung gehen als du. Also mit Nuno haben sie wirklich einen top erfahrenen Trainer. War 4 Jahre bei den Wolves, danach auch noch ganz kurz bei Tottenham, aber das haben, glaube ich, beide Seiten sehr gerne vergessen. Ist dann nach Saudi-Arabien gegangen, hat sich dann da wieder ein bisschen beruhigt, wieder ein bisschen zu sich gefunden in der Wüste vielleicht und kommt jetzt hier wirklich total aufgeräumt und mit einem klaren Plan zurück. Er hat damals die Wolves aus der Championship geholt und in die Euroleague geführt. Also er hat schon selbst auch gezeigt, wie das geht und dass er es kann. Er hat ganz stark eingekauft. Sie haben eine fantastische Defensive mit, wie gesagt, nur 7 Gegentoren nach 10 Spielen. Und im Moment würde ich sagen, europäisch können sie auf jeden Fall anpeilen, vor allem wenn die Mannschaften wie zum Beispiel United, vielleicht auch noch Chelsea straucheln. Und dann können sie da eben zuschlagen, wenn sie es eben auf Strecke durchhalten können.
Ein Trainer, von dem ich mir so einen Nuno-Effekt eigentlich versprochen hatte, hat auf der anderen Seite trainiert. Die Rede ist von Lopetegui bei West Ham, die auch mit diesem Spiel noch weiter in die Krise schlittern, haben hier 3-0 eben gegen Nottingham verloren. Und es läuft einfach nichts zusammen. Hinzu kommt noch, dass man sich mit Edson Álvarez selber geschwächt hat. Gelb-rote Karte hat das Spiel dann endgültig entschieden, haben dadurch lange in Unterzahl gespielt, ist noch in der ersten Halbzeit vom Platz geflogen und das Ganze läuft einfach nicht zusammen. Trotz der Qualität, die sie im Kader haben, finden sie keine Struktur. Ein Füllkrug fehlt weiterhin, verletzungsbedingt, der wird ihnen wirklich gut tun. Aktuell spielen sie ohne echte Neun. Aber das, was vom Rohpotenzial da ist, wenn ich mir die Defensive angucke, mit Killman, Mavropanos, Todibo, dann müsste das reichen. Man könnte damit ähnliche Streaks aufbauen wie Nottingham. Ich glaube wirklich, dass die Qualität da ist. Aber im Moment läuft alles gegen sie.
Ja, und die Stimmung ist auch ganz schlecht. Und die Fans sind mega unzufrieden mit Julian Lopetegui. Und auch mit den Spielern, die wirklich planlos agieren häufig. Dazu passt noch, dass sie natürlich vergangene Woche noch Man United geschlagen haben. Das musste ja auch einfach so kommen. Aber ja, sie haben jetzt in den letzten 3 Spielen 2 Platzverweise hinnehmen müssen. Also auch disziplinär anscheinend ein bisschen was im Argen. Und im Moment sieht es da ganz schlecht aus. Und du hast jetzt 2 Projekte, sehr schön vergleichbar nebeneinander. Forest und West Ham. Und im Moment geht Forest aber mal blitzartig nach oben. Und West Ham, ja auch mit einer aggressiven Transferpolitik zuletzt, geht richtig nach unten. Und sie haben vielleicht noch Glück, dass es noch schwächere Mannschaften als sie gibt und sie nicht ganz nach unten noch gezogen werden. Aber das sieht schon echt nicht sehr vorteilhaft für sie aus. Und wir sind gespannt, wie da Julian Lopetegui die nächste Zeit in der Premier League angeht. Das war es jetzt auch soweit mit unseren Spielen, die wir hier ausführlich besprechen. Wir gehen zum Überblick über und machen da den Anfang bei Newcastle gegen Arsenal. Das Spiel endet 1-0. Liverpool schlägt Brighton mit 2-1. Ipswich und Leicester trennen sich 1-1. Bournemouth schlägt Man City nach 32 ungeschlagenen Premier League-Spielen mit 2-1. Southampton bezwingt Everton mit 1-0. Ganz wichtiger Sieg für Southampton. Also ein sehr schönes Wochenende für die Südküste Englands. Nottingham schlägt West Ham mit 3-0. Die Wolves und Crystal Palace trennen sich 2-2. Villa unterliegt Tottenham sehr, sehr schlecht auswärts mit 4-1. Man United und Chelsea trennen sich 1-1. Und heute am Montagabend noch die Partie zwischen Fulham und Brentford, dann bitte einmal deinen Spieler des Spieltags.
Sehr gerne war heute auch schon Thema. Ich muss einfach mit Mo Salah gehen. Ich habe das Spiel ganz gesehen und diese Ausstrahlung, die er immer noch hat, wie sehr er sich dagegen wehrt, seine Formkurve irgendwie nach unten sacken zu lassen, ist einfach bemerkenswert. Entscheidet hier das Spiel und macht damit ja auch richtig wichtige Meter für Liverpool im Meisterschaftsrennen. Und für mich ist er die personifizierte Siegesgarantie. Hat er hier mal wieder bewiesen und war für mich der Beste auf dem Platz und deswegen mein Spieler des Spieltags.
Ja, vollkommen verdient. Ich gehe ebenfalls mit einem Torschützen und zwar Chris Wood. Wir haben ihn gerade schon angesprochen, der 32-jährige Neuseeländer, schon wieder bei 8 Premier League-Toren, einer der gefährlichsten Männer momentan in der Liga und ja, einfach ein kompletter Stürmer, ist gut am Ball, trotz seiner Größe, dementsprechend aber auch sehr gut in der Luft. Und mir gefällt es einfach, was sie da machen. Haben hinten die großen Jungs, vorne den großen Chris Wood. Das ist so ein bisschen oldschool, das mögen wir, glaube ich, alle. Und Forest reitet gerade wirklich von Erfolg zu Erfolg. Wir hoffentlich ebenfalls mit euch. Wir bedanken uns auf jeden Fall sehr für euer Zuhören bis hierhin. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann macht alles, was uns irgendwie helfen könnte. Unterstützt uns finanziell über PayPal. Den Link dafür findet ihr in der aktuellen Folgenbeschreibung. Nehmt an der Umfrage bei Spotify unter der Folge teil. Ansonsten folgt uns bei Social Media. Und ja, wenn das nicht reicht, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut.
Bis dann. Ciao, ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.